Wie ich vorhin schon ganz beiläufig erwähnt habe, ist das heute die Auftaktveranstaltung zu den Thementagen mit Ulrich Parzani. Und vielleicht ist dir der Name ein Begriff, vielleicht aber auch nicht. Egal wie, ich möchte euch gerne Ulrich Parzani ein bisschen vorstellen und darf dich da gern schon bitten, mit hier vorzukommen. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast und heute oder jetzt dieses Wochenende bei uns bist. Heutzutage macht man das ja so, man guckt mal im Internet, mit wem man es so zu tun hat, kann sich ja auch mit Sachen wie ChatGPT und so betun und die mal fragen, wer du denn bist und was du so machst. Willst du wissen, was die mir gesagt haben? Ja, die haben mir gesagt, dass du ein evangelischer Theologe und Pfarrer aus Kassel bist, der unter anderem auch als Mitbegründer von Pro Christ bekannt ist. Und das hat er jetzt nicht gesagt, aber da warst du gewissermaßen nicht in Person, aber auch über eine Leinwand schon mal in Oberkrinitz.
Heute fülle ich die Bildungslücke.
Genau, heute füllst du die Bildungslücke. Und dann hat ChatGPT noch gesagt, dass du dich intensiv mit Fragen des Glaubens und der christlichen Lehre auseinandersetzt und auch heute noch in verschiedenen kirchlichen und gesellschaftlichen Kontexten aktiv bist, auch als Autor. Genau.
Die künstliche Intelligenz ist intelligent.
Ja, passt das so? Stimmt das so? Ja, super.
Überwiegend.
Sehr gut. Das Thema des heutigen Abends, das ist ja Leben auf der Überholspur, wer bin ich eigentlich? Und passend zu dem Thema, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich dir noch ein paar Fragen stellen.
Ja.
Nämlich die erste Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bist du eigentlich? Vielleicht kannst du ja neben das, was die künstliche Intelligenz gesagt hat, noch 2, 3 Wörter zu dir verlieren.
Uralt, Baujahr 1941, verheiratet im April 58 Jahre. Mit derselben Frau.
Sehr gut.
Der Applaus gilt der Frau natürlich, die mich so lange ausgehalten hat. Die heißt Regine und das heißt Königin und das ist sie. Wir haben 3 Kinder und 5 Enkel.
Super. Sehr schön, danke dafür. Dann wäre meine nächste Frage. Wir haben ja gehört, du kommst aus Kassel. Ja. Das Thema ist Leben auf der Überholspur. Du bist mit dem Auto hergekommen.
Ja.
Wie war denn die Fahrt? Bist du eher auf der Überholspur gefahren oder?
Ach, mit so Golf, da bleibt man, ja, das ist so irgendwo bei 130 gemächlich. Und auf der A4 war dann auf der Gegenseite, plötzlich waren so viele Notarztwagen und Feuerwehr, dachte ich, da feiern sie ein Fest. Und da lagen die Trümmer von, ich weiß nicht, 2, 3 Autos total zerfetzt. Und dahinter wahrscheinlich 10 Kilometer auf der Gegenseite ein Stau. Da war jemand auf der Überholspur gewesen.
Ja, das. Tja. Von daher sollte man sich das wahrscheinlich
besser... Ein nicht erwünschter Beitrag zum Thema dieses Abends.
Ja, naja. Also ich habe auch schon gedacht, eigentlich hätte ich morgen moderieren sollen beim Thema, wenn die Bremsen versagen, nachdem ich am Montag einen kleinen Skiunfall hatte, da hätte das auch gepasst. Aber so... Ja. Haben wir auch ein aktuelles Geschehen.
Okay,
sehr gut.
Okay.
In unserem Leben und in unserer Gesellschaft heißt ja auch das Motto immer höher, schneller, weiter. Und wir kommen ja kaum wirklich zum Stillstand und leben in einer Gesellschaft, wo wir gefühlt auf der Überholspur leben. Gerade auch als junge Leute, würde ich sagen, hören die Gedanken nicht auf zu kreisen. Da wäre meine Frage an dich, geht es dir auch oft so, dass du dich im Leben auf der Überholspur befindest oder schaffst du es tatsächlich auch mal gemächlicher durchs Leben zu gehen und die Landschaft sinnbildlich zu genießen? Und wenn ja, was ist da dein Tipp vielleicht auch?
Darf ich das gleich erklären?
Ja, natürlich.
Muss ich das vorab schon erklären?
Nee, dann sind
wir... Habe ich das ja schon gekillt?
Na, dann ist das...
Wir verschieben das auf gleich.
Wir verschieben das auf gleich, okay. Dann ist das die perfekte Überleitung.
Okay. Ja.
Danke auf jeden Fall für deine Antworten. Wenn ihr mit meinen Fragen nicht zufrieden gewesen seid und ihr noch mehr wissen möchtet, dann habt ihr in den nächsten Tagen die Chance, hinten auf der letzten Bankreihe von mir aus gesehen rechts, also links von euch aus...
Also rechts oder links, ne?
Ja.
Rechts oder links?
irgendwo da hinten steht eine Fragenbox. Dort, die könnt ihr mit Fragen füllen, die du dann in den nächsten Tagen beantworten wirst. Zu deiner Person,
beschweige,
zum Thema.
Die beschweige ich dann, wenn die zu kompliziert sind.
Ja, und wenn ihr wissen wollt, was bei Raum kommt, müsst also ihr wiederkommen.
Wir bemühen uns.
Wir bemühen uns, sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Antworten. Ich würde dir jetzt die Bühne und das Wort übergeben und davor noch für dich beten.
Oh, das
und
ist gut.
Genau, dass wir einfach auch offen sind, was du heute zu uns zu sagen hast. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Abend. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der sich aufgemacht hat, und bitte dich von Herzen um deinen Segen, dass du jetzt hier mit dabei bist, dass du ja Ulrich Pazani die richtigen Worte in den Mund legst und uns, die zuhören, offene Ohren und Herzen schenkst für das, was du zu uns sagen willst. Amen.
Danke. Also, wir sind schon drin, Autofahrer auf der Überholspur. Klar, das ist, wenn man auf der Überholspur ist, es sind nicht alle. Also manche leben auch von vornherein so, dass sie sagen, komm, diesen Quatsch mache ich gar nicht, ich bleibe immer hinten hinter dem LKW. So mit 80, 100, immer dahinter her, ruhig, entspannt, und da komme ich auch ans Ziel, falls man weiß, wo man hin will. Also es ist ja auch eine Temperamentsfrage. Die Anni hat gesagt, dass sie alle auf der Überholspur sind. Ich bin tief beeindruckt von der Schönheit des Krenitztals. Viele Überholspuren haben eure Straßen hier im Krenitztal nicht. Da würde ich schon mal, ne? Und wenn es ein bisschen mehr Schnee gibt, soll ja auch vorkommen, im Erzgebirge und auf der Grenze zwischen, habe ich ja gelernt, dass ihr auf der Grenze zwischen Erzgebirge und Vogtland lebt hier. Also wenn es ein bisschen mehr Schnee gibt, und ich war schon oft im Erzgebirge und ich habe hier schon richtig, richtig Schnee erlebt und so. Ich weiß, dass es hier heftig sein kann. Dann ist das mit der Überholspur eher etwas, was man nicht so richtig machen sollte. Wenn man aber auf der Überholspur ist, dann heißt das ja jetzt übertragen, mal vom Autofahren weg, dann heißt das ja, also ich erlebe, es wird besser. Ich habe mehr Geld und ich bin stärker. Und meine Gesundheit, die wird besser. Und ich kriege mehr Freunde. Und ich habe Leute, ja, die unterstützen mich. Ich habe mehr davon, als ich früher hatte. So. Und ich bin angesehen. Die Leute lassen mich spüren, dass ich ihnen wichtig bin. Und Überholspur heißt ja auch immer, nicht nur, es geht mir besser, ich werde reicher, ich werde erfolgreicher, sondern es heißt ja auch, da sind ein paar, die lasse ich hinter mir. Das ist natürlich immer die unangenehme Seite. Man überholt andere. Und manchmal ist für Leute, die das so sind, mögen, die so Draufgänger sind und die erfolgsverliebt sind und auch erfolgreich sind, vielleicht für die ist das das ist das Antriebsmittel. Man guckt nach rechts und links zu den anderen und sagt, überholen die mich oder überhole ich die? Bin ich besser? Bin ich reicher? Geht es mir besser? Und da fängt es schon an, kritisch zu werden. Was ist denn, also wenn man so lebt, dass man auf der Überholspur ist, dann muss man auch damit rechnen, dass man erlebt, dass andere einen überholen. Und da gibt es nicht wenige Menschen heute, die da richtig dran zu knapsen haben. Dass sie eigentlich natürlich auch mal gerne nach vorne kommen und besser und reicher und gesünder. Und dann erleben sie, andere sind schöner, andere sind erfolgreicher. Andere haben die besseren Freunde, fahren das dickere Auto, haben die größere Rente, machen einen schöneren Urlaub. Und dann, wenn du darauf erpicht bist, wer überholt dir wen? Bist du entweder auf der Verliererseite oder auf der Gewinnerseite? Ja. Und? Gut, nicht alle haben diesen Ehrgeiz und nicht alle lassen sich, solange man das erlebt, es geht mir besser, ich komme vorwärts, ich werde angesehen, solange muss man auch nicht über sein Leben nachdenken. Denn allein diese Erfahrung, es geht mir besser, ich werde reicher, ich bin zufriedener, die erfüllt das Herz so sehr, dass man sich so bestätigt fühlt, dass man damit eine Antwort hat. Das Leben ist okay. Ich bin Gewinner. Und ich bin zufrieden. So, damit brauchst du keine Fragen mehr zu stellen, solange du dieses Gefühl hast. Sollten die Leute, die auf der Gegenspur auf der A4 heute Nachmittag waren und die dann in den Trümmern irgendwo geborgen wurden, sollten die auf der Überholspur gewesen sein, spätestens in dieser Situation, wenn ihnen noch irgendwas klar sein konnte, ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt überlebt haben, dann war da die Frage, ist das eigentlich, was soll das? Was soll das? Sie selber wissen und ihr selber wisst, was für ein Stil von Leben ihr führt. Ob ihr wirklich, wie Anni sagt, so mit Tempo unterwegs seid oder ob ihr eher die Typen seid, ich fahre lieber ruhig hinterher, wenn ich nicht zu hohe Erwartungen habe und zu dreiste Wünsche, dann stürze ich auch nicht so tief ab. Ja? Ist doch klar. Sie prüfen jetzt selber, wer sind Sie. Interessanterweise hat Jesus zu diesem Problem einen heißen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem vertraut sind, was Jesus so gesagt hat. Man kann das nachlesen in der Bibel, ich empfehle das. Ja, immer allen, die lesen und schreiben können, tun Sie sich was Gutes und lesen Sie selber mal die Bibel. Einfach mal ein Evangelium, das ist ein Teil in dem hinteren Drittel der Bibel. Vorhin dickes ist das Alte Testament, das dünne hinten ist, nennt man das Neue Testament. Und da gibt es ein paar Schriften drin, vier genau, die nennt man die Evangelien, in denen wird berichtet und erzählt, was Jesus gesagt hat, wie das mit seinem Leben und Sterben gegangen ist und mit seiner Auferstehung. Und wie die Geschichte weitergegangen ist. Und in einem dieser vier Schriften, dem Lukas-Evangelium, Kapitel aufgeteilt, da wird berichtet, wie Jesus Leute einlädt, komm, folgt mir nach. Also lebt mit mir, richtet euch nach mir. Und in dem Zusammenhang stellt er folgende Frage, das Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Satz Nummer 25, kann man nachlesen. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Welchen Nutzen, sagt Jesus, hätte jemand davon, wenn er die ganze Welt gewinnt? Also das ist ja dreist, also so Elon Musk-Typ. Ne? Kauf alles auf, schmeißt mit den Milliarden um sich, kann sich alles leisten. Sieht doch ein bisschen verrückt aus. Ja, sagt Jesus, solche Leute gibt es. Die sind erfolgreich, die sind nicht gar nicht verrückt, die sind sehr solide. Die arbeiten hart und die können auch was. Und das Geld, das sie verdienen, das haben sie auch verdient. Da braucht sie niemand zu beneiden. So. Und die gewinnen. Und die sind noch nicht mal so blöd, dass sie sagen, nur Geld brauche ich. Weil du brauchst Menschen, du brauchst Freundschaften, du brauchst gute Beziehungen. Und sie wissen das ganz genau, dass man daran arbeiten muss, dass das nicht von selbst kommt, dass man sich um Leute kümmern sollte, damit man gute Beziehungen hat, man Freunde hat. Das tut der Seele gut. So. Also Jesus sagt, was nützte es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Oh, würde ich sagen, da kann man eine Menge mitmachen. Das ist eigentlich ganz was Positives. Und ich wünsche das allen und selber wünsche ich mir das auch. Möglichst viel von dem Reichtum dieser Welt und der Schönheit dieser Welt, Natur und von Erlebnissen und Beziehungen. Materielles ist auch nicht schlimm. So. Ja, sagt Jesus, aber was nützt dir das, wenn du dich selbst verlierst und Schaden nimmst an dir? In einem anderen Buch, Parallelstelle, heißt es, Schaden nimmst an deiner Seele. Ja, das könnte man so verstehen, sagen, da bist du äußerlich reich, aber seelisch bist du krank, da hast du nichts davon. Nein, nein, Jesus ist noch viel stärker. Er sagt, es gibt es, du könntest dich selbst verlieren. Solange du auf der Überholspur bist und sagst, vergleichst dich mit anderen und sagst, ich bin gesunder, vergleichst dich mit anderen und denkst, ich bin erfolgreicher, ich habe mehr Freunde, ich bin reicher. Solange stellst du keine kritischen Fragen, du bist zufrieden. Wenn du selber überholt wirst, wenn deine Wünsche enttäuscht werden, wenn die Gesundheit futsch ist, wenn die Krebsdiagnose kommt, wenn geliebte Menschen sterben, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, dass du ohne sie lebst, wenn das Geld plötzlich durch die Lappen ist, wenn du deinen Job verlierst, wenn die Leute dich mobben und ärgern und du Angst hast, auf die Arbeit zu gehen, weil du fürchtest, wie sie ja böse mitspielen, dann gehörst du zu den Verlierern. Okay, sagt Jesus, wenn du zu den Gewinnern gehörst und dich selbst verlierst, was heißt das? Ich empfehle, die Bibel zu lesen. Von der ersten Seite an erklärt die Bibel, wie der Schöpfer des Lebens, naja, da fängt es schon an. Wir leben in einer Zeit in Deutschland heute, wo die Mehrheit der Menschen überhaupt keinen Gedanken darauf verschwenden, dass es Gott gibt. Und ihnen fehlt überhaupt nichts. Sie brauchen ihn nicht. Sie brauchen die überhaupt nicht sagen, es gibt ein paar fromme Vögel, die haben so einen religiösen Tick, die scheinen Gott zu brauchen, sollen sie. Ich brauche ihn nicht. Die meisten Leute in unserem Land, ich weiß nicht, ich kenne sie ja nicht, ich weiß jetzt nicht, wie sie ticken, gehen davon aus, ist alles irgendwie entstanden, weiß nicht wie, manches kann man erklären, manches nicht, aber Gott gibt es nicht. Ich brauche ihn nicht. Wenn ich noch nie bei mir vorbeigekommen, ein Schöpfer gibt es nicht. Gut, das ist die, wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie merken, sie geht von der ersten bis zur letzten Seite davon aus, dass es Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt gibt. Und dass nichts auf dieser Weise Erde existieren kann. Auch nur einen Bruchteil einer Sekunde existieren könnte, wenn Gott es nicht schafft. Was sage ich? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Okay, einen Augenblick zurückstellen, die Frage, für die, die diese kritische Frage haben. Ich wollte ja nur sagen, die Bibel sagt von der ersten Seite an, dass es Gott gibt und dass er das Universum geschaffen hat. Und dass er auch von jedem Menschen gesagt hat, wer er ist. Wer bin ich eigentlich? Übrigens, das ist die heißeste Frage unserer Zeit. Hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht so gesagt, da hätte ich gesagt, die Philosophen beschäftigen sich mit der Frage, wer ist der Mensch wirklich? Wir leben jetzt im Anfang des 21. Jahrhunderts einer Zeit, wo die Frage, wer bin ich, die wichtigste Frage ist, die die meisten Menschen umtreibt. Wenn man gerne Fremdworte gebraucht, gebraucht man das auch dafür, sagt, ist die Frage nach der Identität. Wer bin ich? Und wir haben für die allermeisten Menschen heute auch eine Formel, mit der wir beantworten, wer bin ich? Ich bin, was ich fühle. Fühle ich mich gut, dann geht es mir gut. Das ist jetzt, hat sich entwickelt in Europa, nicht in der ganzen Welt ticken sie so, aber in Europa ist das in den letzten 200 Jahren gekommen, aber in den letzten Jahren ist das ganz radikal für alle. Ich bin, was ich fühle. Und seit ein paar Monaten ist das sogar bis in die Politik und ins Gesetz gekommen in Deutschland. Das haben manche gar nicht so richtig mitbekommen. Wir haben seit November letzten Jahres ein Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland. Das heißt, ich bin, was ich fühle. Also wenn ich zum Standesamt gehe und sage, ich sehe zwar aus wie ein Mann, aber ich fühle, ich bin im falschen Körper, ich bin eigentlich, und ich möchte jetzt nicht mehr Ulrich heißen, sondern von jetzt an heiße ich Ulrike. Vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, wenn jemand sowas empfunden hat, was er gibt, dann hätte der Standesbeamte gesagt, gehen Sie doch bitte erstmal zum Arzt. Lassen Sie mal untersuchen, Sie haben da vielleicht ein Problem. Wenn heute jemand zum Standesgeneral sagt, ich fühle mich wie eine Frau, ich sehe aus, obwohl ich aussehe wie ein Mann, und der Standesbeamte würde sagen, gehen Sie mal zum Arzt, dann kriegt das mit der Polizei und dem Staatsanwalt zu tun. Denn es ist in Deutschland jetzt Gesetz, dass ein Mensch, wenn er erklärt, ich fühle mich als Frau, obwohl ich aussehe wie ein Mann, dann hat er das Recht, dass das jetzt gilt. Das wird jetzt eingetragen. Und dann Standesbeamte muss jetzt noch sagen, das gilt aber jetzt mindestens für ein Jahr. Sie können erst nach einem Jahr wieder frühestens kommen und sagen, ich habe es mir anders überlegt. Vorher nicht. Und wenn jemand anders kommt und sagt, du stimmst doch gar nicht, du siehst doch aus so wie ein Mann, du weißt doch gar nicht, du bist doch gar nicht Ulrike, dann steht in dem Gesetz, dass der mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro bestraft werden kann, wenn er in der Öffentlichkeit verrät, dass der eigentlich gar keine Frau ist, sondern ein Mann ist oder war, und wenn dir sich geschädigt wird. Ich erzähle das, das ist normales Gesetz in Deutschland, gilt ja, haben Sie alle auch mitgekriegt sicherlich oder nicht mitgekriegt. Ich wollte nur sagen, das ist auf die Spitze getrieben jetzt, die Überzeugung, fühle ich mich, ich bin, was ich fühle. Früher hat man gedacht, vor 200 Jahren, ich bin, was ich denke. Descartes, ein Philosoph, hat gesagt, cogito ergo sum, also ich denke, das bin ich. Das ist lange vorbei. In den letzten 200 Jahren hat sich das entwickelt, ich bin, was ich fühle. Und da unterscheiden sich auch Christen und Nicht-Christen nicht. Und solche, die an Gott glauben wollen, nicht. Ich begegne lauter Leuten, die in Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften sich als rumtreiben und sich als Christen bezeigen und die sagen, wenn ich mich gut fühle, dann ist es gut. Wenn ich mich nicht gut fühle, dann kann es nicht gut sein. Also, was mache ich, wie gehe ich mit der Wahrheit um, mit der Lüge um, wie gehe ich mit den Beziehungen, mit Sex um? Gut ist, wenn ich mich gut fühle. Das ist der innere Maßstab. Das heißt, unsere Identität beziehen wir aus unserem Gefühl. Das ist heiß. Das ist jetzt bestimmt unser Leben. Obwohl Jemand, jeder, der den Kopf zum Denken gebraucht und nicht nur zum Frisieren, der könnte wissen, dass es ein ziemlich gewagtes Unternehmen ist, dein Leben auf das Fundament der eigenen Gefühle zu gründen. Denn Gefühle, das kann jeder wissen, Gefühle sind nie stabil. Die kommen und gehen. Die hast du, dann sind sie weg. Du weißt nicht, woher sie kommen und du weißt nicht, warum sie plötzlich weg sind. Kommt über dich wie Fieber, wie Erkältung oder sowas. Aber wir sagen, ich bin, was ich fühle. So, Jesus sagt, sieh mal, du kannst dich ganz schnell verlieren. Gott hat sich das eigentlich anders gedacht. Auf der ersten Seite der Bibel, wo berichtet wird, dass Gott mit einem Machtwort Masse und Energie schafft, also er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann wird anorganische Schöpfung, organische Schöpfung, Tiere, Lebewesen, Mensch. Und dann heißt es, Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen. Er spricht zu sich, ihr Mehrzahl der Majestät, lasst uns Menschen schaffen. Als Ebenbild. Na wieso? Der Mensch sieht doch nicht aus wie Gott. Wie sieht Gott aus? Hat er blonde Haare? Hat er schwarze Haare? Nein. Ebenbild ist Spiegelbild, heißt das. Das Spiegelbild, das ist das Gegenüber. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, sehe ich mein Spiegelbild. Dieses Spiegelbild ist total abhängig von dem, der da vor dem Spiegel steht und in den Spiegel schaut. Das ist ein Gegenüber. Das ist das Bild Ebenbild in der Bibel. Gott sagt, ich möchte ein Geschöpf aus den Tausenden und Abertausenden von Geschöpfen, die ich gemacht habe, nehmen mit einer ganz besonderen Würde, mein Ebenbild. Zu dem will ich sprechen, du sagen. Und dem gebe ich das Recht, mir zu antworten. Und den beauftrage ich als meinen Geschäftsführer. Macht euch die Erde untertan. Und ich erfülle ihn, so heißt es dann im zweiten Kapitel der Bibel, bildet den Menschen aus Lehm sozusagen, aus dem Material der Erde und atmet ihn an. Der Schöpferatem Gottes macht aus dem materiellen Körper des Menschen ein lebendes Wesen. Jeder Mensch lebt aus Materie, die man auseinandernehmen kann, und aus dem Schöpferatem Gottes. Das ist die einzigartige Würde des Menschen. Unterscheidet den Menschen von jedem anderen Geschöpf im Universum. Und dazu gehört auch noch, also Gott sagt, du darfst antworten. Der Mensch ist das einzige Geschöpf im Universum, das beten kann. Zu Gott sprechen. Und Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen und lässt uns hampeln, sondern er schafft uns als Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer in einem Unternehmen ist kein Sklave. Der hat große Verantwortung. Aber er ist nicht der Eigentümer. Es gibt auch Eigentümer, die Geschäftsführer sind. Aber normalerweise ist es so, dass er kein Eigentümer sein kann und er beruft einen Geschäftsführer. Der bekommt den Auftrag, das Geschäft eben zu führen, das Unternehmen zu leiten. Der hat große Entscheidungen, viel Freiheit, aber der Laden gehört nicht ihm. Er ist dem Eigentümer Rechenschaft schuldig. So hat sich Gott uns Menschen gedacht, jeden Menschen. Er sagt, du bist ein Geschäftsführer, ich gebe dir ein Leben. Dein Leben ist ein großes Unternehmen mit kompliziert. Körper, Seele, Beziehungen. Es ist sehr groß. Und ich statte dich aus mit meinem Schöpfergeist. Und jetzt ist es noch interessant. Zur Ebenbildlichkeit Gottes gehört der Mensch als Mann und Frau, heißt es da. In der Polarität, also im Gegensatz und der Gemeinschaft von Mann und Frau. Es gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes. Und so gibt Gott dem Menschen teil an seinem Schöpferdasein. Das heißt, so sollt ihr auch dazu beitragen, dass neue Menschen gezeugt und geboren werden. So sagt er, so habe ich mir dein Leben vorgestellt. Deine Identität, also wer du bist, das soll nicht in deinen Gefühlen abhängig sein, die so wackelig sind. Die sollen auch nicht dazu abhängig sein, was die anderen von dir sagen. Ob sie schlecht oder gut über dich reden, sodass du immer nervös nach rechts und links gucken willst. Was sagen die denn? Bin ich was wert oder bin ich nichts wert? Das soll doch nicht davon abhängig sein, was du kannst und was du verdienst oder so. Sondern es hängt einfach davon ab, dass der Schöpfer des Universums dir ins Gesicht schaut und sagt, in Ewigkeit habe ich mich entschlossen, du bist ein einzigartiger Mensch. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf dem Globus im Augenblick. Es gibt nicht 2, die völlig gleich sind. Das ist die Kunst des Schöpfers. Jeder ist besonders. Wir aber gucken nach rechts und links, bin ich wie der andere, vergleichen uns und stürzen ab und sind sauer, unzufrieden oder eben arrogant und stolz auf der Überholspur. Gott sagt, pass mal auf, ich habe dich so sehr geliebt, einzigartig bist du. Ich habe dir Möglichkeiten gegeben, die kein anderer hat. Ich habe dir Grenzen gegeben, die kein anderer hat. Und ich möchte, dass dein Leben gelingt. Und du bist mir verantwortlich. Gott ist der Eigentümer. Psalm. Ein Lobgesang in der Bibel steht, Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Laden gehört ihm, er ist der Eigentümer. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir sagen, ne, naja Gott, vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht, aber mein Leben gehört mir. Mein Bauch gehört mir, mein Körper gehört mir, meine Zeit gehört mir. Und was ich damit mache, bestimme ich. Und ich entscheide auch, wann ich das Licht ausknipse. So, das nennen wir Selbstbestimmung. Wir wollen nicht Geschäftsführer sein, wir wollen Eigentümer sein. Wir wollen auf die Überholspur gehen. Das mit Gott haben wir längst überholt. Da kommt sich der Mensch in unserem Land heutzutage auf der Überholspur vor. Gott, das ist von Anno Tobak. Den haben wir überholt. Mag ja noch ein paar Altmodische geben. Okay, sagt Gott. Also sein wie Gott. Ich bin mein eigener Herr. Aber Gott sagt, pass mal auf. Er hat den Überblick. Er sagt, guckt euch den Laden doch an. Was wird denn daraus? Guckt euch den ganzen Hass an. Diese Unerträglichkeit von Krieg und Ausbeutung und Menschenverachtung. Ist das, was ihr wollt? Ja, dann schreiben wir, wie kann Gott sowas tun? Ja, Augenblick, ihr wusstet doch, dass es gar keinen Gott gibt. Warum denn jetzt diesen Klamauk? Wie kann Gott sowas zulassen? Was habt ihr angerichtet? Die Welt ist so, wie ihr es haben wollt. Ich bin selbst die letzte Instanz. Wir spielen Gott. Gott gibt nicht auf. Die Bibel ist ein Bericht davon. Gott gibt nicht auf. Im Alten Testament wird berichtet, wie Gott angefangen hat mit der Welt, den Abraham berufen hat, sein Volk Israel berufen hat. Die haben es auch immer besser gewusst. Wir haben alle gesagt, Gott, ja, aber wir wissen es besser, wie wir glücklich werden, wie wir reich werden, wie wir gesund werden, wie unsere Beziehungen gelingen. Und er schickt Boten und lässt Leute zurückrufen und sagt, begreift ihr denn nicht? Bis zum Höhepunkt und Tiefpunkt, wo Gott selbst Mensch wird in Jesus. um uns zurückzulieben und zu überzeugen und zu gewinnen, dass wir endlich unser Leben wieder mit dem Schöpfer verbinden lassen, ihn kennenlernen, seine Kraft spüren, damit unser Leben verankert, verwurzelt, verbunden ist mit dem ewigen Schöpfer, damit unser Leben Stärke, Kraft, Dynamik, Perspektive gewinnt. Johannes Evangelium Kapitel 1, da wird berichtet, was passiert, als Jesus kommt. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott wird Mensch, Jesus kommt, der Laden gehört ihm. Er kommt in die Welt, die Jesus gehört. Ja, wir finden das, keine Sorge, schöne Musik. Ja, ist so. Ja, kein Problem. Wir freuen uns alle mal zwischendurch über Musik. Als Jesus kommt, heißt das, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen mich auf. Das ist also nicht neu. Wenn Sie feststellen, ich weiß nicht, wo Sie leben, ich bin ja auch zum ersten Mal in der Region, deshalb kenne ich hier das Krinistal und die Orte hier ringsherum und Zwickau. Ja, ich meine, gehört, aber nicht so richtig. Aber wenn es hier auch so sein sollte, wie bei uns in Kassel, dass die allermeisten Menschen sagen, Gott brauche ich nicht. Und Jesus, kein Bedarf, weiß ich gar nicht, verstehe ich gar nicht, was er wollt. Dann ist das uralt normal. Er kam, Gott kommt in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen, die er geschaffen hat und die er gepflegt hat und die er beschenkt hat mit allem Guten, die sagen, nö. Ich gehöre mir selbst. Du hast bei mir kein Eigentumsrecht. Ich bin ja evangelischer Pfarrer und mein Leben lang, bis in die Jahre gekommen, jahrzehntelang habe ich mit jungen und mit alten Leuten darüber gesprochen, ob Gott existiert und ob sie ihm vertrauen wollen. Und die allermeisten, die ich kennengelernt habe, haben gesagt, gibt's doch gar nicht. Ist doch alles Einbildung. Nichts Neues. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Deshalb überrascht mich das überhaupt nicht. Sollten Sie zu denen gehören, die sagen, ob es Gott gibt, das weiß ich nicht und interessiert mich nicht. Mich überrascht das überhaupt nicht, ist der Normalfall. Und ich bin dazu da und alle übrigens, die irgendwo kapiert haben, dass Gott in ihr Leben reingeredet hat, sodass sie wissen, Gott existiert, durch Jesus in ihr Leben reingeredet hat, sodass sie wissen, in Jesus hat sich Gott zu erkennen gegeben, die sind dazu da, um in dieser Welt anderen zu sagen, hallo, du hast Gott vergessen? Oh, du hast vielleicht schon vergessen, dass du Gott vergessen hast. Okay. Ich bin dazu da, um dich zu erinnern daran, um dir zu sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Er hat eine Sehnsucht nach dir. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und er würde sich sehr freuen, wenn er dich so anrühren kannst, dass du die Frage neu stellst, gibt es den Schöpfer? Ist er der Wurzelgrund meines Lebens? Ist er das stabile Fundament für mein Leben, sodass ich wissen kann, wer ich bin? Geliebt in Ewigkeit, gewollt in Ewigkeit und nicht nur abhängig von meinen wackeligen Gefühlen. Fühle ich mich gut, dann geht es mir gut. Und von der Meinung der Leute ringsrum und abhängig davon, wie viel oder wie wenig auf meinem Bankkonto ist. Ja, er möchte das, dass du dich locken lässt und nach ihm fragst. Nicht nur das. Die Sache geht nämlich Johannes 1 so weiter. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, sich öffnen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, in dem Augenblick, wo jemand sich öffnet und sagt, bisher habe ich gar nicht gewusst, dass es Gott gibt, habe auch nichts vermisst bisher. Wie ist das tatsächlich, dass Gott sich für mich interessiert? Ja. Und zwar so sehr, dass er nicht nur Mensch geworden ist, um uns auf unserer Ebene, damit wir ihn verstehen, begegnet, sondern er hat sich prügeln lassen, foltern lassen, aufhängen lassen und ist verblutet und erstickt am Kreuz. Und hat den letzten Blutstropfen gegeben, um dich zu überzeugen, so sehr bist du geliebt. Zahle den Preis meines Lebens für dich. Ich will dich aus dem tiefsten Dreck holen, eine grauenhafte Geschichte, weil Gott nicht vom Himmel her uns irgendwelche Gedichte vorträgt, sondern er kommt in Schmutz und Dreck und Folter, lässt sich das alles geschehen, damit jeder wissen kann, er ist tiefer im Dreck, in der Not, im Unrecht, als ich je sein kann. So sehr hat er mich geliebt. So sehr. Versteht ihr vielleicht jetzt, warum Jesus sagt, und wenn ihr auch jemand die ganze Welt gewönne, was nützt ihm das, wenn er sich selbst verliert? Das heißt, wenn ein Mensch nicht verwurzelt ist mit dem Schöpfer und dann damit, das nennt die Bibel, dann ewiges Leben hat. Ewiges Leben ist ja nicht nur Kaugummi, es geht immer weiter. Das ist ja göttliche Qualität. Schöpferisches Leben in Gemeinschaft mit dem Schöpfer, weil Jesus uns mit ihm verbunden hat. So, das heißt, in dem Augenblick, wo ich das annehme und sage, ich will das, ich brauche das, vergib mir, dass ich Dussel gemeint habe, ich könnte losgelöst in mir selbst der Boss sein und ich wüsste es immer besser. Vergib mir diesen ganzen Schwachsinn meiner Besserwisserei und was ich angerichtet habe im eigenen Leben und an anderen Leuten mit dieser rücksichtslosen Besserwisserei. Vergib mir. Dann hat Jesus gesagt, ich habe das alles getragen am Kreuz, ich habe getauscht mit dir und ich will dich jetzt verbinden mit Gott. Und du sollst das jetzt spüren, was das heißt, ein Kind Gottes zu sein. Du sollst spüren, der Schöpfergeist, der Atem Gottes kommt in dein Leben. Eine tiefe Gewissheit, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin Kind des ewigen Vaters. Du darfst plötzlich deinen Körper neu angucken. Ich muss ihn nicht mehr hassen. Ich bin geliebt, ich bin gewollt. Du trägst mich mit meinen Schwachheiten und meinen Grenzen. Ich danke dir für die guten Gaben, die du mir gegeben hast. Ich gehöre zu dir. Wenn ich jung bin, meine Gaben entwickeln kann. Wenn ich alt bin, ich verstehe was davon. Ich werde jetzt demnächst 84. Wundert mich, dass ich noch lebe. Weil eigentlich ist mein Verfallsdatum ja längst abgelaufen. Das Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind 80. Ich werde schon 84. Und ich weiß, ich werde in dieser Welt die Augen schließen. Und ich freue mich darauf, dass ich ihn sehe. Der mich geliebt hat und den ich liebe mit jeder Faser meines Lebens. Als ich 14 war, habe ich die Kurve gekriegt, weil irgendein paar junge Leute in meiner Großstadt Essen sich um die Straßengangs gekümmert haben, mit ihnen Fußball gespielt und mit ihnen geboxt haben und mit ihnen die Bibel gelesen. und nicht um heißen Brei geredet haben, sondern ihnen gesagt haben, Jesus brauchst du, sonst gehst du vor die Hunde. In Zeit und in Ewigkeit beschäftige ich mit ihm. Und nachdem sie mir beigebracht hatten, wie man Solar Plexus trifft und wie man Spurwurf am Kreis macht, und da hatten sie das Recht erworben, gehört zu werden. Auf Pastor, auf Pfarrer habe ich nicht gehört, aber auf diese Kerle. Die haben mir erklärt, wer Jesus ist. Und dass ich in Zeit und in Ewigkeit verloren bin, wenn ich ihn nicht kenne. Und dass ich Vergebung brauche für all diese Besserwisserei, diese dumme Besserwisserei, dass ich meinte, ich brauchte ihn nicht. Und seitdem lebe ich Jahrzehnte mit ihm und möchte keinen Tag vermissen. Aber viel Mist gebaut in meinem Leben. Und er hat mich nicht fallen lassen. Und jetzt freue ich mich darauf, dass er mich zum Ziel bringen wird. Und dass sich dann die Tür offen wird in seine Herrlichkeit. Und er die Tränen, das wird nämlich geschrieben, die Tränen abwischen wird in seiner neuen Welt. Deshalb schäme ich mich auch meiner Tränen nicht, weil ich habe doch manche Schmerzen im Leben. Schmerzen der Liebe über andere Menschen. Er wird sie abwischen. Krankheit und Leid werden nicht sein. Gerechtigkeit wird wohnen. Licht wird sein. Ich kann es noch nicht verstehen. Ich lebe noch in dieser Welt. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass ich nach Hause gehen darf. Verstehen Sie, was es heißt, eine Identität zu haben? Ich weiß, wer ich bin. Geschaffen, erhalten, geliebt, erlöst. Nach Hause gebracht, zurechtgebracht, neu auf die Beine gestellt. Und mit einem Herrn Jesus Christus unterwegs, der mich zum Ziel bringt. Weißt du, nichts gegen die, die unternehmerisch auf der Überholspur sind. Ich gönne euch alles. Aber wer meint, er wäre so gut auf der Überholspur, dass er Gott nicht braucht, der ist ein Idiot. Das sage ich in aller Klarheit. Nehmen Sie es nicht als Beleidigung. Nehmen Sie es mal als gut gemeinte Wachrüttelung. Denn Sie sollten schon Ihr Leben so wertvoll ansehen, dass Sie fragen, woher komme ich eigentlich? Und Sie sollten Ihr Leben nicht so billig ansehen und damit zufrieden sein, dass Gefühle Grundlage des Lebens sein könnten. Was für ein Elend über Menschen, Junge und Alte, kommt heute, die ihr Fundament ihres Lebens auf ihre Gefühle setzen, auf ihre Besserwisserei. Jesus ruft zur Umkehr. Er sagt, denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst, nehme Schaden an sich selbst. Und er hat in aller Deutlichkeit gesagt, du wirst dein Leben jetzt verlieren, du wirst im Gericht Gottes verdammt werden zu dem, was du willst. Ewig ohne Gott, das ist Verdammnis. Jeder bekommt, was er will. Wer ohne Gott hier leben will, muss in Ewigkeit ohne Gott leben. Das ist die Hölle. Und sie beginnt hier. Das spüren wir. Jetzt habe ich das so gesagt heute Abend. Und er weiß ja gar nicht, wer ihr seid. Ich sage das jetzt mal, spitze es mal zu und sage, ich würde gerne, wenn der eine oder zwei oder wer auch immer, ihr kennt euch ja vielleicht auch untereinander, habt vielleicht auch über solche Fragen schon miteinander gesprochen, vielleicht auch noch nicht, weiß ich nicht, dann werden sie es tun. Aber wenn jemand unter uns ist, der sagt, so habe ich das noch nicht gesehen. War ja nicht gegen Gott, aber irgendwie so habe ich das noch nicht gesehen. Dann möchte ich dich bitten, ändere das. Und nimm diesen Abend als einen Impuls dafür, dass du sagst, Harry, ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich möchte wirklich wissen, wie das ist, mit dir zu leben. Und das kannst du mit einem kurzen Gebet beginnen. Ein Anfangsgebet, in dem du sagst, ja, Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Und ich öffne dir mein Leben. Und ich bitte dich, vergib mir, was falsch gelaufen ist. Die Bibel nennt das Sünde, was mich von Gott trennt. Meine Selbstgerechtigkeit, meine Besserwisserei, meine Lüge, mein Ehebruch. Vergib mir das. Nimm das auf dein Kreuz. Ich danke, dass du das alles wegnimmst. Und dann verbinde mich mit dir. Komm in mein Leben, mein ganzes Leben soll jetzt dir gehören. Von heute an will ich in Gemeinschaft mit dir leben. Sag's ihm doch einfach.